Wir hören eine übersetzte Predigt von Duerr Zickens mit dem Thema Deine Wille geschehe aus Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Ich möchte heute über einen bekannten Ausspruch nachdenken, denn es ist vieles darin enthalten. Zuerst lesen wir diesen Abschnitt. Jesus sagte, betet also. Er meint damit in diesem Geiste. Denn wenn man das buchstäblich wiederholt, dann wirkt es nicht. Es geht um diese Gedankenwelt von dem Sohn Gottes und von seinen Brüdern und Schwestern. Und das sind wir. Ich lese jetzt Matthäus 6, Vers 9 bis 13. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Deine Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und erst werden wir etwas wiederholen. Das Unser bezieht sich auf alle Gläubigen von allen Zeiten, inklusive Jesus selbst. Und Vater, Jesus war der Erste, der sehr oft das Wort Vater gebrauchte. Wer im Alten Testament nannte Gott Vater, was denkst du? Niemand. Das wagten sie nicht auszusprechen. Wäre es möglich? Ich glaube sicher. Das steht in Jeremia 3, Vers 19. Das ist schon ein schöner Text. Da steht, dass Gott sagt, und ich meinte, ihr würdet mir zurufen, mein Vater. Wie findest du diese Bemerkung? Ja, wir sind aus ihm geboren. Gott ist Geist. Als Gott Geist ist, Und du bist aus ihm geboren, was bist du dann? Dann bist du auch Geist oder geistlich. Wir bewegen uns in der geistlichen Welt, in der Welt der Geister, der Himmel. Ja, und das ist ganz wesentlich, dass dir das bewusst ist. Denn ich sitze hier heute und sehe nur das Natürliche und für mich die sichtbaren Dinge. Das nennt die Bibel Fleisch. Dein Name werde geheiligt. Darüber haben wir bereits gesprochen. Oft sind Dinge dem Vater vorgeworfen worden, sogar Eigenschaften des Teufels wurden Gott zugeschrieben, über Krankheit und Tod zum Beispiel. Dann bekommst du ein unsicheres Bild von ihm. Dein Königreich komme, das haben wir besprochen anhand von Psalm 139. Wie ein Embryo fängt der Christus in dir, in der Gebärmutter der Gemeinde an zu wachsen. So kommt das Königreich zum Vorschein. Der Christus in uns, so heißt das. Das ist dein Reich komme. Gib uns heute unser tägliches Brot. Das heißt nicht ein Weihnachtsbuffet. Das tägliche Brot ist das, was Nahrung gibt. Das ist also das himmlische Manna. Das ist für dich und auch für die anderen. Ja, dann kannst du etwas Brot austeilen. Das himmlische Manna ist die geistliche Nahrung. Vergib uns unsere Schuld, oder anders gesagt, Gott vergibt auf die gleiche Weise, wie du das tust. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Und nun geht es heute um den Punkt, deine Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Viele Bücher wurden darüber geschrieben. Aber ich möchte das ein wenig erklären. Wer von uns weiß noch aus der Schulzeit, was ein Konjunktiv ist? Nun, es wird täglich gebraucht. Dein Königreich komme. Dein Wille geschehe. Werde geheiligt. Das Konjunktiv findest du zum Beispiel auch in Kochbüchern oder in Ausdrucksweisen über Trauer. Sie ruhe in Frieden. Und Gott habe seine Seele. Ja, das sind alles veraltete Sprachformen. Aber wir benutzen das immer noch in diesem Gebet. Warum? Das Konjunktiv gibt oft einen Wunsch oder eine Anregung wieder. Das Konjunktiv kommt oft vor in der hebräischen Sprache. Das gibt zu denken. Das Konjunktiv dient also als Anregung oder Wunsch. Und das ist heute ein Kernpunkt, eine Anregung, ein Verlangen. Von wem? Das Verlangen von Gott. Weißt du, ich würde das Alte Testament sogar das Buch von Verlangen nennen wollen. Das Buch von dem Verlangen Gottes. Und dann nennen wir den neuen Bund, das Neue Testament, das Buch der Erfüllung. Denn Jesus ist gekommen, um das Verlangen von Gott zu erfüllen. Wie findest du das? Um seinen Wunsch auszuführen. Gott hat solch tiefes Verlangen, schon von vor Grundlegung der Welt. Sein tiefstes Verlangen ist der Umgang mit Menschen. Ich habe einmal Gott gefragt, was ist eigentlich der Sinn deiner Existenz? Denn ich hatte es damals sehr schwer und ich wollte es von ihm hören. Und dann hatte der Geist mir drei Worte genannt. Du, euch, wir. Wie findest du das? Darüber kann man endlos predigen. Er sieht zuerst den Mensch individuell, dann als eine Gruppe, die Menschen, die Menschheit, und dann sagt er ganz bescheiden, wir. Da hast du deinen Vater, und das ist der Sinn unserer Existenz. Sein Herz ist immer ausgerichtet auf die Menschen. Und über den Willen Gottes ist im Laufe der Jahrhunderte viel falsch interpretiert worden. Denn in der griechischen Sprache drückt dieses Wort Wille nicht etwas wie Verlangen aus. So gehst du auch nicht mit einem geliebten Menschen um und auch nicht miteinander. Ich liebe es nicht, den Wille Gottes auf meine Weise zu interpretieren. Wille ist ein Ausdruck von Wohlgefallen, von etwas, was gut gefällt, etwas, was Freude verursacht. In Offenbarung 4, Vers 11 steht, du hast alle Dinge erschaffen, und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Man kann auch ruhig lesen für dein Wohlgefallen. Dann bekommst du gleich eine andere Einsicht für das Wort Wille. Denn da gibt es immer etwas Zwanghaftes dabei. Zu Gottes großer Freude hat er alles geschaffen. Und zu seiner großen Freude stellt er alles wieder her. Aber wie schon gesagt, es geht um das falsche Verständnis von dem Wort Wille. Einige wissen nämlich ganz genau, was Gott will und was er nicht will. Kennst du die Menschen? Aus Mangel an Beweisen benutzen sie den Willen Gottes, um ihre Worte etwas Autorität zu verleihen. Nun, das überzeugt nicht. Das bringt gar nichts, dieses Manipulieren mit dem Willen Gottes. Oder sie haben eine Art Neigung zum Abenteuer und machen daraus einen Drang zur Mission, um irgendwo in der Welt fehlzuschlagen. denn viele kommen traurig und enttäuscht zurück, obwohl sie glaubten, dass es der Wille Gottes war. Es ist oft sonderbar. Jesus ist übrigens nie im Ausland gewesen. Er sagte, fange im eigenen Kreise an. Dann gibt es von selbst den größten Widerstand. Aber durch Mangel an Überzeugung und Argumenten spannen sie Gott vor ihrem Wagen. Wer kennt noch den Ruf im Mittelalter? Es ist Gottes Wille. Es wehte durch Europa und daraus entstanden die Kreuzzüge. Überall wurde gerufen in Kathedralen und Kirchen, es ist Gottes Wille. Was hat es viel Blut gekostet? Und denke einmal an die Praktiken der Inquisition. Sogar Araber haben im vergangenen Jahr noch in einem TV-Programm gesagt, dass das Trauma der Kreuzzüge noch immer eine Rolle spielt im kollektiven Gedächtnis. Eigentlich kommt es darauf an, dass die Menschen ein ganz falsches und verdrehtes Bild von Gott haben. Auch viele Christen. Es ist sogar die Rede von einer fatalistischen Lebenshaltung. Denn wenn Gott etwas will, hast du dich zu unterwerfen. So wie Gott ist groß und seine Wille geschehe, würdest du dich mit so einem Vater auf Erden freuen? Nun das Wort geschehe. Es beinhaltet etwas ganz Interessantes. Es heißt hier, dein Verlangen. Im Griechischen ist dieses Zeitwort oder Verb geformt von dem Stamm gen. Dann kannst du denken an Genen oder Generation oder genetisch. Oder am Anfang Genesis, Entstehung. In den Genen sind erbliche Eigenschaften. Wie denkst du über Gott? Das geistliche Gen von Gott, seine erblichen Eigenschaften. Die befinden sich in dem Samen Gottes. Der Same Gottes ist sein Wort. Und das empfängst du. Denn der menschliche Geist wird betrachtet als weiblich, und Gott als männlich. Du empfängst das Gen von Gott. Und dann entwickelt sich eine Entstehungsgeschichte. Du hast den Samen Gottes empfangen. Und das keimt in dir. Das Wesen Gottes ist in dir am Keimen. In dem Menschen selbst. Also was aus Geist geboren ist, ist geistlich. Und das bist du, Mensch. Mensch Gottes. Kind Gottes bedeutet, deine Abstammung ist von ihm. Du gehörst zu seinem Geschlecht, seiner Generation. Übrigens, das Wort Geschichte in 1. Mose 2, Vers 4 ist eine Übersetzung von einem hebräischen Wort Toledot. Und das bedeutet eigentlich Geburt oder Erweckung. Das ist also keine trockene Geschichte mit Erzählungen von früher, sondern es geht um das Entstehen von etwas Lebendigem. Denke doch mal an den Anfang in einer Gebärmutter. Das ist nun Schöpfen, etwas Lebendiges hervorbringen und neu gestalten. Ist dem Existierenden, dem Alten, der alten Schöpfung wieder neues Leben einzuhauchen. Denn Gott fängt nicht auf einem anderen Planet etwas Neues an. Er gibt seine Schöpfung nicht auf, nein. Er sucht den Menschen wieder auf und fängt an mit Wiederherstellung. Und das fängt an mit dem unglaublich kleinen Samen in Maria. Also hat Gott einen großen Glauben, dass er so anfängt an eine totale Neugestaltung. Nun steht im 1. Mose 15, Vers 6 eine alte Redensart und da liest man oft darüber hinweg. Da steht, Abraham glaubte dem Herrn und was danach kommt, kann man besser übersetzen mit Gott beobachtete bei Abraham, dass seine Erwartung erfüllte. Gottes Erwartung. Also vertraute Abraham Gott. Und wie sieht Gott selbst das? Sagte, ich bin froh, dass du mir vertraust. Denn du erfüllst meine Erwartungen. Nicht durch deinen festen Glauben, sondern dass du mir vertraust, dass das Leben aus dir hervorkommt. Und dann kam das Kind der Verheißung, Isaak. Darum. Schön, nicht wahr, dass Gott Erwartungen hat und Verlangen hat. Das ist wirklich schön. Gott erweckt Verlangen in dir. Es ist doch viel schöner, dass etwas wachruft. Und du schaust einmal nach dem Elend in dieser Welt und gleich kommen Tränen in deinen Augen. Was kannst du da noch tun? Es gibt so viel Leid heutzutage. Dann wird Gott in dir Verlangen wecken und anfachen. Sagt, wir können etwas daran tun. Du brauchst kein Arzt ohne Grenze zu werden oder in die Mission zu gehen, aber fragt dich, hast du den Mut zu glauben, dass etwas in dir erweckt wird und dass das es ist? Das ist Gottes Weg. Das ist nun Gottes Plan. Und das passiert alles im Verborgenen, so unauffällig. Ja, wer glaubt das? Du möchtest so gerne Gottes Verlangen erfüllen. Tun, was ihm wohlgefällt. Warum? Weil du so mit Erbarmen erfüllt bist. Wenn du ein wenig normal bist, dann hast du auch Mitgefühl und wirst innerlich bewegt. Ja, das hat Gott auch. Und sagt, dann helfen wir auf unsere Weise. Du wirst barmherzig. Wie findest du diese Ansicht? Das Wort Barmherzigkeit ist in dir Fleisch geworden. In deiner Person hat es Gestalt bekommen. Das ist Leben nach seinem Wohlgefallen. Wenn nun der Rest von diesem Gebetssatz, das musst du gut verstehen, sonst entfällt dir die Bedeutung. Wie im Himmel, so auch auf Erden. So wie es im Himmel ist, so wird es auf der Erde werden. Schön gesagt. Jeder Mensch befindet sich geistlich im Himmel. Jeder Mensch befindet sich mit seinem Geist entweder im Reich des Lichtes oder im Reich der Finsternis. Jeder Mensch. Und jeder Mensch, der anfängt zu glauben, wird versetzt von der Finsternis ins Licht. Das ist gewiss. Aber gleichzeitig bist du auch auf Erden. Du stehst mit zwei Füßen darauf. Und das ist so schön. Denn was geistlich in dir ist, kannst du dann offenbaren auf der Erde. Im Himmel und auf Erden. Ich möchte es einmal so sagen. Der Christus wohnt in uns auf Erden und wir wohnen in ihm im Himmel. Und so hast du Himmel und Erde vereinigt. Es gibt so einen schönen Spruch in Offenbarung 21, Vers 3. Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Gott wohnt in einem Zelt und das Zelt sind die Gläubigen auf Erden. Also der Satz auf Erden wie im Himmel kannst du auslegen als dein Verlangen wird geboren, ist am Werden im Himmel und so wird es auf der Erde hervorgebracht. Wenn also etwas geboren wird, kannst du es auch offenbaren. Also was geschieht? Dein Verlangen wird geweckt an erster Stelle im Himmel, in deinem Geist, das Verlangen von Gott. Und so geschieht es auf der Erde. Das läuft parallel. Es fängt unsichtbar an und es wird sichtbar. Kennt ihr den Ausspruch, ein Kind zur Welt bringen? Schön. Das hat auch unsichtbar im Verborgenen angefangen. Und so ist Gott auch beschäftigt damit, dass er mit Hilfe des Menschen seine Kinder in die Welt hineinbringt. Wunderbar, das unsichtbar erweckt ist, das entwickelt sich in der Frau und wird offenbar auf der Erde. Ein großes Geheimnis übrigens, und das man auch für sich bewahren sollte. Wenn du kein Geheimnis bewahren kannst, dann wird Gott es dir auch nicht anvertrauen. Das habe ich schon bemerkt. Das schönste Geheimnis, das Petrus erzählt, als er sagte, du bist der Christus, wird von Jesus beantwortet mit gleichzeitig einer Bemerkung zu seinen Jüngern, dass er mit strenger Weisung gebot, dass sie niemand sagen sollten, dass er der Christus sei. Matthäus 16, Vers 16 und 20. Jesus sagte irgendwo, was ich höre, rede ich. So genau ist Jesus, dass er ausspricht, was sein Vater sagt. Das ist seine Originalität, weil der Vater die Quelle, der Ursprung ist. Also, was er im Himmel sieht, das tut er auf Erden. Und was er im Geiste hört, das spricht er aus. Und was passiert dann auf der Erde? Ich hoffe, dass ich es deutlich auslegen kann. Das Sichtbare ist ein Bild von dem Unsichtbaren. Das ist so klar. Das kennt jedermann, diesen Begriff. Aber das Sichtbare ist auch eine Folge von dem Unsichtbaren. Denn das Unsichtbare war erst. Und daraus ist das Sichtbare geboren worden. Was in deinem Geist passiert, offenbart sich auf der Erde. Was geschieht, ist ein Zeichen. Es ist ein Schatten von einer Realität, die höher ist. Die Realität Gottes. Das nennen wir Zeichen. Und ein Zeichen ist immer ein Zeichen von irgendetwas, von einer anderen Realität. Wenn ich ein Kreuzzeichen mache, dann weiß jedermann, dass das etwas bedeutet. Also, was lernen wir zuerst? Wir lernen zum Beispiel erst, um jemand Brot zu geben. Du nährst einen Geist mit dem täglichen Brot. Das ist das Wort Gottes. Wenn du das gelernt hast, dann kommen die Zeichen, dass du zum Beispiel einer Gruppe Menschen Speise gibst. Von selbst wusstest du das. Jesus tat das Zeichen von der Brotvermehrung, weil das ein Bild war von einer höheren Realität. Sein Wort wird multipliziert. Aber das Unsichtbare kommt erst, und zuerst sollten wir das lernen. Wenn du gelernt hast, jemanden geistlich die Augen zu öffnen, damit er etwas von Gott sehen wird, dann wirst du als Zeichen einem Blinden das Angesicht zurückgeben. Das gilt auch für Menschen, die verstopfte Ohren haben. Wenn du in der Lage bist, ihre geistlichen Ohren zu öffnen, dann wirst du später auch einem Tauben wieder das Gehör zurückgeben. In vielen Pfingst- und evangelischen Gemeinden haben sie oft an der falschen Seite angefangen. Wenn es nur ein Zeichen gab, dann war das der Beweis, dass Gott mit ihnen war. Aber Gott wirkt genau andersherum. Und das Schönste ist, dass du einem Menschen, der geistlich tot ist, und da gibt es sehr viele, dass du sie durch das Wort wieder zum Leben erweckst. Das ist nun die Auferstehung der Toten. Zwischen all diese Menschen, die geistlich gesehen tot sind, wächst du jemandem auf mit dem Evangelium. Denn du hast Worte des ewigen Lebens, die er aufnimmt, damit auch er ewiges Leben empfängt. Wenn dir das gelingt, wirst du später auch schon mal Menschen vom Tode erwecken, wenn du das wichtig findest. Aber darum geht es eigentlich nicht. Das sind Zeichen von der unsichtbaren Realität Gottes. Schön, nicht wahr? Einen Menschen zum Vorschein zu rufen. Das finde ich am schönsten. Seine Identität nennen, einen Namen geben. Und dann kannst du diesen Menschen zeigen, wer Gott ist. Wo ist der Tod überwunden? Wo? Im Himmel. Der geistliche Tod ist überwunden. Je mehr dir das bewusst wird, umso mehr wird dir bewusst, dass der irdische Tod ein Bild davon ist. Der Tod ist überwunden im Himmel, also auch in uns. Das hat Jesus bewirkt, denn er wusste, was für eine Wirkung der Tod hat für den Menschen. Tod bedeutet im Hebräischen, dass du getrennt bist vom Leben. Jemand hat die Verbindung unterbrochen zwischen Gott und dem Mensch. Das war der geistliche Tod. Denn als Adam und Eva von diesem Baum aßen, sind sie nicht gleich tot umgefallen. Nein, sie hatten Gemeinschaft mit dem verkehrten Geist und kamen in Kontakt mit dem Tod. Wo geschehen die größten Wunder? Die größten Wunder geschehen im Himmel. Dort passieren die Wunder. Das große Wunder, dass der Tod überwunden ist, damit die Menschen erlöst werden von der Angst vor dem Tod. Es ist ein großes Wunder, dass du von einem vergänglichen Menschen zu einem ewigen Menschen geworden bist. Wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich es nicht. Du hast vom Geist Gottes bekommen, das Kostbarste, was er gibt. Gott ist Geist und du hast von seinem Geist, von seinem Wesen bekommen. Das ist nun das Konzept. Du bist nicht in Sünde empfangen, sondern in reine Unschuld und aus reiner Liebe. Welch ein Wunder ist es, dass du gelernt hast, im Geiste zu wandeln. Erst mit jemandem zusammen, Hand in Hand, und später konntest du selbst laufen. Du hast gelernt zu sehen und wahrzunehmen. Du siehst viel mehr als nur das, was sichtbar ist auf Erden. Du hörst die Stimme deines Hirten. All die Eigenschaften entwickeln sich in dir. Was ich auch ein großes Wunder finde, das ist die Zukunft, die ist jetzt. Die Kräfte des zukünftigen Zeitalters, darüber wird gesprochen. Das Zeitalter, die Periode hat angefangen mit Jesus. Ja, da hat Gott angefangen mit einem neuen Zeitalter der Wiederherstellung. Das ist die Zukunft und da sind wir mittendrin. Du erlebst zusammen mit in die Zukunft. Manchmal kommt etwas auf dich zu, worum du nicht gefragt hast. Unangenehme Dinge, elende Sachen. Aber die Sache ist, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du nun? Bleibe ich in ihm, so wie er in mir ist? Was auch ein großes Wunder ist, und nun spreche ich eben für mich selbst, das ist wirklich werde, der ich bin. Letzte Woche sprach ich mit einer Schwester in der Gemeinde. Und zu meiner großen Freude sagte sie, ich bin ein glücklicher Mensch. Dann kamen mir doch die Tränen, denn ich wusste, dass sie mit ihrem Mann durch sehr schwere Zeiten gegangen ist und hat noch nicht alles verarbeitet. Und dann steht sie da und ist glücklich. Das finde ich ein Wunder. Aber dass du so wirst, so wie du ursprünglich geschaffen bist, ist ein Wunder von Gott, das er niemals losgelassen hat. Du wirst sein, wie du in Wirklichkeit sein solltest. Und wer du wirklich bist, das ist dein neuer Name. Dieser Name passt zu deinem Wesen und trage sie wie ein Diadem auf deinem Haupt. Und hast du den Mut, so auf Jesus zuzugehen, sozusagen? Er mit seinem Diadem, wer er wirklich ist und nicht, was Menschen von ihm gemacht haben, und du mit deinem Diadem, und die zwei begegnen einander, ich finde das eine von den bewegendsten Wundern, die so passieren. Das allergrößte und schönste Wunder, auch für mich selbst, dass jemand dich wertvoll findet. Das konnte ich früher niemals glauben. Wie ist es möglich, dass ich geliebt bin? Das kommt oft durch das falsche Bild, was man von sich selbst hat. Aber du bist Gottes geliebtes Kind. Und solltest du noch eine christliche Rolle spielen, dann kennst du deinen Vater nicht. Ich würde sagen, verlasse die Bühne und steige ein in die Realität von Jesus Christus, der aus dir das macht, wer du wirklich bist. Und das alles und noch mehr haben wir dem Lamm Gottes, Jesus, zu verdanken. Dein Wille geschehe im Unsichtbaren, im Geiste. Und so passiert es auch auf Erden, jetzt und in der Zukunft. Amen.